der war offensichtlich zu nah an der Wand geschaukelt.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na? Guten Morgen. Huch, was ist denn bei dir los?
Na, ich hab mir die Haare gewaschen, Mike.
Ach so.
Das mache ich doch Dienstagmorgens, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, immer, damit ich ganz frisch und fröhlich in diesem Podcast mit dir starten kann.
Ah, das ist ja schön. Na, deine Stimme klingt auch ein bisschen verraucht, so wie meine. Sind das Nachwehen eines grippalen Infektes wie bei mir oder ist das einfach nur weltmännisches, wie soll man sagen, Timbre auf der Stimme aus dem Herrenzimmer mit Whisky, ja, und Zigarren.
Wollte ich gerade sagen, ich wollte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier einfach nur gepflegt willkommen heißen in unserer Herrenrunde.
Wie gesagt, einen wunderschönen guten Morgen. Hab dich noch nie mit Handtuchknoten im Haar gesehen. Hab kurz gedacht, du bist zu den Sif gewechselt oder so.
Schön. Du hast mich noch nie mit Handtuchknoten gesehen, wirklich nicht?
Nee.
Habe ich das immer aus Scham vorher rausgemacht?
Ja.
Ja, schäm dich. Okay, ich kann es auch rausmachen, wenn dich das jetzt verstört. Und du
willkommen
denkst,
bei Hair in the Air, dem Podcast mit Alex und Mike. Solange wir darüber noch erzählen können, sind wir dabei.
Ich wollte schon so in den Podcast starten, Mike, das ist der zweite Herbst in Folge, wo ich echt so viele Haare verliere, dass ich die nie wieder zurückerhalten werde.
Nee, na gut, im Herbst verliert man ja ohnehin im Frühling verliert man eher ein bisschen Haare. Das ist kein gutes Zeichen. Aber das ist einfach das Alter. Aber glaub mir, ey, es ist unfassbar, wie viele Haare man auf dem Kopf hat. Und man kann die verlieren und kann trotzdem noch so halbwegs würdevoll durchs Leben schreiten. Ne? Also es hofft natürlich jeder Mann, dass er den Punkt, an dem es peinlich wird, nicht verpasst. Ja, da hat man hoffentlich eine Umwelt, die so fair ist und einem das mal steckt. Dass es Zeit ist für ein Rasierapparat. Naja,
das habe ich in der Vergangenheit sehr oft gemacht und ich denke, ich werde das Echo bald erhalten.
Dann glaube ich das. Es ist sicherlich bei mir auch so, dass da in meiner Umgebung genug Leute sind, die auf den Tag warten, an dem sie mir das reindrücken können.
Und sich die Hände reiben. Genugtuung. Vendetta.
Vendetta. Ja, absolut. Absolut, ja. Wie schaut es aus bei dir?
Also schließe ich jetzt aus dem Kontext, dass du den Urlaub nicht gesund verwunden hast?
Nee, mein kleiner Ludwig, da war erkältet und da habe ich mich irgendwie angesteckt, aber mich hat es ein bisschen mehr weggehauen. Ich nehme an, das liegt noch an der Antibiotika-Keule, die ich bei meinem Scharlach bekommen hatte. Mhm. Da liegt ja Darmflora und Co. dann noch hernieder, also das Immunsystem war da bestimmt noch nicht wieder auf Vollangriff.
Das ist krass, sobald es einmal anfängt, hört's nicht auf. Ich hatte ja wegen dieses echten Bisses, Stiches und meinem sehr angeschwollenen Bein da schweres Antibiotikum gekriegt. Und seitdem stolper ich echt auch nur von einer Sache in die andere. Also ich bin auch schon wieder am Husten und du hast das schon korrekt erkannt. Das bei mir ist auch schon wieder, also alte Männer reden über alte Männer-Themen, Podcast.
Es ist einfach so, aber mittlerweile sind wir noch bei den Atemwegen, also wir sind noch nicht bei Gelenkkrankheiten angelangt. Das ist der Next Step irgendwie. Oder haben wir schon mal über Nackenmuskulatur geredet? Nö, eigentlich alles schön noch.
Gell? Ich gestern im Gym tatsächlich.
Ach so, hast du Delta-Muskel?
Nee, aber ich hatte mit einem älteren Herrn da gesprochen, der auch Rückenprobleme hat aus seiner IT-Arbeit jahrelang.
Das ist halt, du bezeichnest Leute, die noch arbeiten gehen, als ältere Herren. Siehst du, das ist in meinem Alter getraut, wenn sich das schon gar nicht mehr. Herren wirklich Rentner.
Moment, das habe ich jetzt nicht gesagt. Also nur, dass er jahrelang in der IT gearbeitet hat. Oder?
Ach so, ja, okay. Ja.
Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der noch arbeitet. Keine Ahnung. Also so tight sind wir jetzt noch nicht bonded, dass das... Aber Mike, ehe wir jetzt hier mit diesem ganzen Schwatz und Schmu hier anfangen, ne?
Ja.
Müssen wir mal was Administratives klären.
Ja.
Also wenn wir wirklich vorhaben sollten, die 100. Folge irgendwo unter Publikum aufzuzeichnen, ne?
Da wird dann langsam Zeit irgendwie.
Da müssen wir vielleicht mal einen Finger ziehen, ne?
Also das... ja, ist richtig. Müssen wir uns mal was über... Also hast du irgendwo ein Etablissement, was dir gefallen könnte? Ich hatte ja mal gesagt,
Ich hätte jetzt konkret an die Rose gedacht, aber da weiß ich jetzt nicht, wie in Jena. Aber da weiß ich halt nicht, wie das mit der Akustik dann ist. Also ich glaube, das ist eine Katastrophe.
Ja, kann natürlich sein. Wir können uns ja auch solche Bügelmikros um den Kopf legen.
Und haben wir sowas? Haben wir damit jemals gearbeitet?
Keine Ahnung, kannst du dir doch mieten von irgendeiner Audiofirma, was weiß ich. Das, denkst du nicht etwa, dass da irgendwas klappt dann so am ersten Abend?
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch 2 Monate Zeit, Mike. Das, also
ja,
langsam.
Ja, ja. Ja, aber Rose, hat Rose, die Rose, haben die überhaupt so viele Stühle? Also das muss ja
sein. Das heißt, so viele Stühle, wir haben noch 2 Monate, denkst du, da kommen mehr als 20 Leute, Mike? Das ist völlig unmöglich, dass jetzt hier noch...
Ja, also wenn die Rose komplett bestuhlt ist, dann hast du ja ein Problem, da 20 Leute reinzugehen. Ich finde dieses Wort immer so krass, komplett bestuhlt, das klingt immer wie total vollgeschissen.
Ja.
Wenn jemand sagt, der Saal ist aber komplett bestuhlt, ja. Da muss ich immer an irgendeine... Fäkalorgie denken, keine Ahnung.
Ich frage jetzt nicht weiter nach, warum du konkret an sowas, egal. Oder, Mike, wir
Bergheim Vibes, ja.
Was?
Geil.
Können natürlich, also der Punkt ist, unsere 100. Folge, ich habe jetzt gerade mal auf den Kalender geguckt, unsere 100. Folge ist konkret direkt vor Weihnachten. Meinst du, das ist eine schlaue Idee, zu versuchen, da irgendwas zu machen? So ganz knapp vor Weihnachten?
Findest du?
Nein, also können wir vorstellen, dass da alle möglichen Locations wegen Weihnachtsfeiern und so einem Kram ausgebucht sind. So, und da wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir sagen, wir machen es einfach zum 4-Jährigen.
Na, wir können ja mal vorfühlen, ob sich da spontan irgendwas ergibt.
Hast du eine konkrete Idee?
Ja, oder du, wir machen das ganz praktisch. Also ich hätte auf jeden Fall auch mal im Rose-F-Haus-Universum da irgendwie die Leute gefragt.
Also ich hätte jetzt auch mir vorstellen können, dass man vielleicht irgendwie hier im Pushkin-Saal was macht, aber das ist zu groß.
Oder vielleicht in Leipzig irgendeine kleine gemütliche Location.
Na, damit wir beide fahren dürfen, ja?
Ja, natürlich.
Das ist ja nur fair.
Ja, nach Jena fahren wir auch beide.
Stimmt, ja.
Richtig. Ja, nö, ist doch, also lass mal vorfühlen, ob sich da jetzt spontan was ergibt. Und ansonsten machen wir es ganz praktisch. Dann machen wir halt nach der 99. Folge die 101. Und die 100. heben wir uns dann auf für die Live-Aufzeichnung etwas später.
Nee, damit bin ich nicht einverstanden. So geht das nicht. Na, zur Not machen wir es dann halt einfach wieder als Livestream. So, ganz oder so. Einfallslos. Aber ich hätte schon Bock. Also lass da einfach mal irgendwie die Woche mal mit Leuten reden.
Na?
Und ich denke mal, eine Kapazität von mehr als 50 Leuten muss auch nicht sein. Also ich denke, das...
Nein, um Gottes Willen. Also erstens weiß ich nicht, ob da überhaupt spontan so viel Interesse herrscht. Und zweitens muss es ja auch nicht komplett ausarten. Bin ich aber, um im Bürosprach zu sagen, ganz bald, ja, habe ich Bock drauf. Und wir müssen dann natürlich in der Vorausrechnung mal prognostizieren, an welchem Datum das ist, ne?
Das wird sich dann wirklich stark, das wird sich stark danach richten, wo wir noch irgendwas kriegen vor Weihnachten. Und ey, wir sind solche Chaoten, das ist unglaublich. Das
habe ich doch gesagt. Das wollte ich nicht als Versäumnis, Korrektur.
Ich fühle mich immer sofort angegriffen, wisst ihr.
Ja, ja, ist klar. Ich merk schon. Ja, schönes Stichwort, apropos Angriff.
Oh Gott.
Ja, wie sieht's aus bei dir in der Politik-Video-Ecke? Womit hast du dich befasst in letzter Zeit?
Also eine Sache möchte ich mal sagen, es ist was Positives passiert, Mike.
In Polen?
Ja, es ist scheinbar gibt's doch 1, 2, 3 Polen mehr, die Demokratie wollen, als die keinen Bock drauf haben.
Ja, die Peace-Partei hat es auch echt übertrieben, ne? Also vor allem... Beeindruckend die Wahlbeteiligung, ne? Wie viele Leute da doch rausgegangen sind und gesagt haben, hier, ey, nee, so geht das nicht weiter. Also ich meine, ich bin jetzt hier nicht der totale Fan von Donald Tusk oder irgendwie sowas, aber im Vergleich zu Herrn Kaczynski und Co. ist das natürlich eine Wohltat. Und ein Land, das wirklich so stark von der EU profitiert wie Polen, sollte auch nicht diese Anti-EU-Karte spielen, um einfach mit nationalistischen Ressentiments da eine eigene Partei-Machterhaltungsstrategie zu fahren. Ne? Das nutzt sich ja irgendwann auch ab und hat es in dem Fall glücklicherweise auch. Wobei, man muss ja immer noch sagen, es sind fast 40% der Polen, die das trotzdem so wählen. Ne?
Deswegen, deswegen meinte ich, naja, vorerst und ja, gerade so mehr.
Es ist schon im eisernen Griff des Katholizismus, dieses Land. Ne, also da braucht man sich nichts vorzumachen. Das sind schon stinkkonservative und sehr, sehr einfach gestrickte Teile der Bevölkerung weiter unterwegs. Ja. Ne? Und nicht einfach gestrickte auch, die das eben ganz klar als Kalkül für ihre Agenda nutzen, so eine Partei.
Aber hoffen wir mal inständig, dass es bei uns dann in 10 Jahren so weit ist, dass wir dann die CDU-AfD-Regierung abwählen können, die sich 2 Legislaturperioden in diesem Land breit machen wird und die Leute bis dahin dann vielleicht aufgewacht
in 10 Jahren? Also naja, wann würdest du mit, also dieses Wort ist ein großes Wort, aber wann würdest du mit der Machtergreifung rechnen, jetzt irgendwann vom Zeithorizont her, nächste Bundestagswahl schon?
Ehrlicherweise kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie viel schlimmer es noch werden soll.
Also bei der Dynamik der Ereignisse ist das eigentlich fast zu befürchten, ne? Das stimmt.
Ja. Also gerade das Thema Migrationspolitik, das ist ja nun das, also für mich steht und fällt damit die demokratische Ordnung in Deutschland langfristig.
Ja.
Und die Frage, wie man sich jetzt entscheidet, auch von Seiten der Ampelregierung, darauf zu reagieren, und das ist eine super schwierige Situation, also ich weiß gar nicht, wie viel schwieriger so eine Situation sein sollte, denn im Endeffekt, wenn du dich an populistischen Standards orientierst und eben Migrationspolitik schlicht und ergreifend einfach weiter verschärfst, dann befeuerst du im Endeffekt ja die AfD, so, wenn du es nicht machst, auch. Und das, was du eigentlich machen müsstest, was in Deutschland nie passiert, nämlich die ganzen Bedingungen endlich so anzupassen, dass der Ablauf funktioniert, dass die Verteilung funktioniert, dass die in Jobbringung funktioniert und so weiter und so fort. Ne? Also, dass man dieses ganze System mal effizient aufbauen würde. Das würde so lange dauern und das würde so spät erst Wirkung zeigen, dass es auch wieder nur der AfD hilft, weil bis dahin,
die sowieso gerade gewählt. CDU und FDP, die ja sehr wirtschaftszugewandt sind, ne? Was ich jetzt erstmal gar nicht als negativ bewerten will, solche Parteien muss es ja auch geben, die haben natürlich das Problem, dass wenn sie in Deutschland eine konzeptionell relativ restriktive Zuwanderungspolitik fahren, also dieses große Beispiel, was immer angeführt wird, ist ja Kanada mit Zuwanderungspunkten und so weiter und bestimmten Sachen, dann kommt für deren industrielles Klientel, die Arbeiter am Fließband brauchen, da kommt keiner mehr. Wenn die Zuwanderungspolitik genauso restriktiv und qualifikationsgebunden ist wie in Australien oder Kanada oder so, dann ist eine bestimmte Charge, sag ich mal, von Migration, wandert dann nicht nach Deutschland, sondern dann gehen die dann lieber nach Kanada oder Australien oder dahin, wo weniger Sprachbarrieren herrschen, ne? Oder in französischsprachige Länder oder nach Portugal oder irgendwie sowas. Deutschland lebt ja immer noch davon, dass Migration hierher stattfindet, weil es eben nicht ganz so restriktiv geregelt ist und man da eher eine Chance hat, wenn man auch nicht so hochqualifiziert ist. Und auch dieser Bedarf an nicht hochqualifizierten Arbeitskräften, den gibt es in der deutschen Industrie und das würden die halt komplett wegcutten. Aber das ist so dieser Elefant im Raum bei der Migrationspolitik, von dem bei der CDU niemand reden will, weil das den Leuten so absolut nicht klar ist. Das wollen die nun nicht vor die Kamera zerren, ne? Aber die brauchen halt einfach billige Arbeitskräfte. Darauf ist der Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut. Das war schon mit den sogenannten Gastarbeitern in den, wann war das? 60er Jahre ging es los, ne? Ende 50er vielleicht oder so, in Westdeutschland so. Dann hat die Wende nochmal ordentlich Facharbeiter und so weiter nach Westdeutschland gespült und dieser Bedarf muss weitergehen. Ne? Man kann ja nicht nur Arbeitsstätten zu billigen Arbeitskräften hinbringen, wie so ein Stück weit Programm der EU ist, ne? In Bulgarien, in Rumänien und sonst wo billiger zu produzieren, sondern man braucht auch für bestimmte Aufgaben Arbeitskräfte hier. Und da tut sich die CDU immer noch schwer. Die quatschen da zwar markige Worte und Merz überschlägt sich immer mehr, aber rein faktisch hat das industrielle Klientel, zumindest ein Teil davon, kein Interesse daran, das groß zu begrenzen, ne? Weil sie einfach auf Arbeitskräfte angewiesen sind. Im Gegenteil,
gut, dieses. Also, ich meine, also was man sagen muss, ist, dass die Menge an Unskilled Labor, die mittlerweile gebraucht wird, natürlich geringer ist als in 60er und 70er Jahren. Ne? Also wir sind ja mittlerweile in einer Dienstleistungsgesellschaft mit Schritt in die nächste Transformation sozusagen.
Ja.
Das ist natürlich wiederum noch eine komplexere Dynamik, die dahinter steht, aber schon alleine, ich sag mal, das Weiterbestehen unseres Sozialstaates ist natürlich auch daran geknüpft, dass es genug Leute gibt, die Beiträge zahlen in dieses System. Und da wir einen Überhang von alten Menschen haben und der sich immer weiter verstärkt, braucht es eben irgendwie auch frische Arbeitskraft.
War mal Unwort des Jahres, ne? Rentnerschwemme. Das klingt wirklich wie so eine unvorhersehbare Naturkatastrophe.
Ich seh das irgendwie eher so körperlich. So
bitte?
So einen Rentnerschwamm sehe ich gerade vor.
Ach so, meinst du das? Hm. Na gut, du siehst in deinem Fitnessstudio natürlich nur topfitte Rentner, ne?
Das stimmt, ja. Auch wenn die, also da sind allerdings auch einige wirklich sehr unsoziale Leute, wo man sich so denkt, Junge, 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 hoffentlich werde ich nicht so.
Ja, also es ist schlimm, dass man mittlerweile unsozial sagen muss, wenn man eigentlich asozial meint, ne? Weil asozial schwingt ja mittlerweile ein bisschen was anderes irgendwie mit, aber früher hieß das Wort asozial.
Also ich habe immer unsozial gesagt und asozial meine ich dann Leute, die sich nicht waschen.
Ah, okay, ja, gut. Ja, ne? Da also müsste das, dem das schon eine andere so, Bedeutung bei als ich, aber ist ja auch nicht verkehrt. Kann man ja heute so benutzen.
Ne, ich kenne das aber aus Grundschulzeiten, da gab es sowohl Un- als auch Asoziale in meiner Klasse. Das war tatsächlich ein ganz schön interessantes Kapitel meines Lebens. In der
Grundschule? Na, jetzt musst du drüber reden.
Nee, ach du, das hab ich doch schon.
Ach so.
Ja, also ich hatte sehr, also es, ne, als Kind kriegst du es nicht so mit, aber es war eigentlich ein soziales Experiment dieser Klasse. Das muss man echt so sagen. Und
von der Zusammensetzung her meinst du, oder was? Echt? So im Rückblick betrachtet, weil so viel verschiedene Leute da am Start waren?
Nee,
oder?
Nee, das nicht.
Also du als integratives Element, oder?
Nee, also es war, also ich sag mal, jetzt ein bisschen multikulturell war die Klasse auch. Darum ging es jetzt aber gar nicht eigentlich. Es ging eher so, dass man sich fragt, wie divers ist denn eigentlich der Barnstädter Genpool? Nicht sehr, habe ich das Gefühl gehabt. Nicht sehr. Und das waren, wie sagt man das politisch korrekt? Die geistige Kapazität fast aller Personen in dieser Klasse war stark beschränkt.
Hä?
Und da gibt's ja so Idioten, die nett sind, und es gibt Idioten, die aufgrund des Nichtverstehens ihres Umfelds zur Aggression neigen.
Ja.
Auch wenn das Wort Idiot ja auch nicht politisch korrekt ist. Ist mir jetzt aber egal, ich muss es irgendwie in diesen sehr unfreundlichen Kontext packen, dass es da ständig Schlägereien gab. Hä? Die waren einfach so beschränkt, dass es ständig Schlägereien gab. So.
Okay.
Das ist der Fakt. Also es war wirklich eine sehr gewaltintensive Erfahrung, muss ich sagen.
In der Grundschule schon,
In der Grundschule. Na, Gott sei Dank nur in der Grundschule. Aber das war schon heftig. Also da muss man sich wirklich fragen, wie du als normaler Mensch aus so einem Sozialgefüge kommen kannst, ohne eine völlige verzerrte Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität zu bekommen. Weil selbst für Kleinigkeiten eben in gewalttätige Auseinandersetzungen kommen kannst, weil das Gegenüber dich in Form der Formulierung deiner Worte oder so schon angegriffen oder übervorteilt gefühlt hat, weil einfach nicht die Verständnisebene existierte.
Ja, ich habe, erinnere mich, also ich kann das ähnlich nachvollziehen, natürlich entsprechend zeitversetzt, aber wurde das bei dir als Problem wahrgenommen von der Lehrerschaft oder so weiter, oder war das ein Milieu, was dort so als normal, wie soll man sagen, laufen gelassen wurde?
Also es ist ja keine Brennpunktschule in dem Sinne gewesen. Es war wie so ein Bestandteil der Gruppendynamik. Ne? Also als ob man weiß, okay, da gibt es einfach Leute, die sind verhaltensauffällig.
Ja.
Aber in diesem harmonischen Umfeld dieser Schule kann man da auch mal drüber hinwegsehen, dass die sich gerade geschlagen haben.
Ja.
Also das halt ist Jungs. Ganz komisch. Ich war, genau, sind halt Jungs. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Sind halt Jungs.
Also das war auch wirklich nur auf dem Pavianhügel dort. Da war jetzt nicht auch Aggression unter den Mädels oder...
Das kann ich dir so nicht bestätigen, weil ich...
Gut, du warst nicht Teil der, ja. der Klicken.
Ja, ich war nicht Teil von irgendeiner Clique, Mike. Das ist ja auch noch so der Punkt. Also ich habe mich dann komplett versucht, da rauszuziehen.
Mhm.
Weil es gab halt auch keine Basis für so ein Miteinander irgendwie. Und ja, das hat es natürlich noch verstärkt. So, ne?
Also du warst da schon mit Eskapismus befasst in der Grundschule.
Nee, daher kommt das.
Ja, verstehe.
Das kommt aus der Grundschulzeit tatsächlich. Weil danach wurde es dann wieder besser. Aber das hat mich sehr geprägt. Ne? Also erster Schnuppertag in der Grundschule habe ich gleich auf die Fresse gekriegt.
Oh.
Also das von einem Viertklässler.
Mhm.
Und der ist offensichtlich zu nah an der Wand geschaukelt. Also das ist wirklich so eine Personalie, die ist...
Kenne ich gar nicht den Spruch.
So eine Personalie, die ganze Familie ist im Ort... zumindest bekannt, sage ich mal, dass die nicht die leuchtendsten Kerzen sind. Ja, aber das war schon, ne, also diese Verbindung zwischen offensichtlichem Nichtverstehen und Gewalt, die war jetzt im Rückblick, ist es eigentlich erschreckend.
Ja,
Und ne, das hat mich wirklich geprägt. Also ich habe da so ein paar Bilder, die sich eingebrannt haben. Also du kriegst das als Kind ja nicht so mit, weil du denkst, das ist normal und so funktioniert das halt und du erträgst das jetzt einfach. Zumindest war das in meinem Gefühl damals einfach so diese stoische Gewissheit.
Ja, das wird dann einfach als dumm labern wahrgenommen, ne? Und wenn ich es nicht verstehe, muss es irgendwas sein, was mich angreift. Ich erinnere mich da mal an eine Schilderung von einer Sozialhebamme, die hat auch mal irgend so einem gewalttätigen Vater gesagt, ganz normal mit dem geredet und hat dann irgendwie so Wort gebraucht wie, ja, ich sehe ja, sie sind dem Problem gegenüber relativ reflektiert oder so. Und das war schon irgendwie dann viel zu viel und da wollte der halt einfach eine durchladen, weil er es nicht verstanden hat, ne? Das war, da dachte, die hat irgendwas, weil man muss ja auch oft sagen, dass Leute, die so Auffassungsprobleme haben, die sind ja auch Ausgrenzung durch Sprache gewohnt, ne? Also dieses, um wieder Volker Pispers zu zitieren, ne, wir nennen die Prekariat, damit sie nicht merken, dass wir über sie reden. Ist ja so ein Spruch von ihm, aber Ausgrenzung durch Sprache, also gerade auch im Amtsdeutsch, ne, ich als Jurist, ich lebe ja davon, dass Leute durch Sprache ausgegrenzt werden. Natürlich auf etwas höherem Niveau, das verstehen ja noch nicht mal Akademiker teilweise, dieses Jura-Gequatsche. Das ist ja wie Jägerlatein, Anglerlatein oder Medizin.
Habt ihr auch alle Gewalt durch das Prekariat in eurer Kindheit erfahren, dass ihr euch so stark abgrenzen wollt? Und
also ich auf jeden Fall. Ich bin in den 90er Jahren, in Baseballschlägerjahren aufgewachsen und sozialisiert worden. Also ich weiß ganz genau, zu wem man lieber die Fresse halten sollte oder wann man seine Niveauflexibilität mal gebrauchen sollte und ordentlich runterfahren mit der Wortwahl, damit man auch mit Leuten reden kann, so dass er einen passieren lassen, sag ich mal. Ne? Also da kommst du dann mit irgendwelchem Studentengequatsche in bestimmten Situationen natürlich nicht weiter. Ne? Und ich kann das total nachvollziehen, was du von der Grundschule schilderst. Also ich habe das auch so wahrgenommen, aber ich bin da natürlich in so ein Milieu reingerutscht, das war dort schon so. Hast du große Fresse, kriegst du auf die Fresse.
Genau.
Ne?
Genau.
Und große Fresse bedeutet da auch den Klugscheißer machen oder zu viel dummes Zeug quatschen. Und das hat da manchen Leuten eben irgendwie auch nicht gepasst. Und da muss man sich relativ zurechtfinden und da sortiert sich's dann ja auch schon wieder. Du bist ja auch clever genug gewesen und hast relativ schnell kapiert, wie das da funktioniert, worauf du Bock hast, worauf du keinen Bock hast.
Und da war ich glücklicherweise irgendwann körperlich überlegen. Das war jetzt auch nochmal so ein Vorteil.
Okay,
was
nichts
daran geändert hat, dass es dann durchaus dann Situationen gab, so 1-2.
Ja, so diese 1-2 Situation auf dem Schulhof, die lassen sich natürlich nicht immer so schön lösen wie bei den ganzen TikTok-Selbstverteidigungsvideos.
Da wird man dann dann zum Rummelboxer, ne?
Ist so. Da lernt man, da, wie soll man sagen, die ersten Lektionen von die späteren Disco-Schlägereien dann in 90ern, ja. So war das bei mir.
Ja, na, also Gott sei Dank muss ich sagen, bis auf 1-2 Ausnahmen später habe ich mich auch nie wieder schlagen müssen.
Bei mir zum Glück auch, Aber ich meinte in Sachen Disco-Schlägereien gar nicht so sehr mich als aktiven Teil, sondern einfach von der Abschätzung der Situation her. Wie ein Typ auf dich zuläuft, wie ein Typ dich anquatscht, wie er sich hinstellt. Das hat man dann schon im Gefühl. Ne? Man sieht das auch so kurz, wenn das Gesicht zuckt oder irgendwas, dann nimmst du lieber schon mal die Deckung hoch. Das sind ja meistens dann auch irgendwelche Rummelboxer, die ihre ein, zwei Tricks können, mit denen wollen sie dich da wegbatschen und viel mehr kommt da nicht, ne? Aber das hat mir schon oft geholfen, da irgendwelche Situationen zu meistern, ne? Und auch, wo man da wirklich mit Gequatsche nicht weiterkommt, ne? Und ich bin jemand, der mit Gequatsche eigentlich immer irgendwie weiterkommt. Ja. Aber das sind Sachen, da hilft das gar nichts, ne? Dann lieber auch mal einen Schwanz einziehen, kann ich nur sagen.
Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich durch meine körperliche Größe, sage ich mal, und dadurch, dass ich immer schon ein bisschen breiter gebaut war, dass ich meistens...
Ach, du warst ein großes Kind auch schon in der Grundschule?
Ja, okay. Ja. Also dass ich da also auch später dann meistens mit stoischem Gegenhalten die Gegenseite überzeugen konnte, es nicht zu versuchen.
Gut, das ist ja schon mal einfach so eine körperliche Präsenz. Das ist ja auch so von dem Rowdy- und Bullytum, die sind ja irgendwie auch dieses Zurückweichen und Kuschen von Leuten gewohnt. Ne? Mhm. Und da herrscht dann auch oft ratlose Verdutztheit, wenn die Leute mal nicht so reagieren irgendwie. Und manche sind schlau genug und können das dann nicht einschätzen und lassen es dann sein. Ist der gute Prozentsatz, aber es gibt natürlich auch wirklich das saudumme Klientel, die auf nichts eine andere Reaktion haben, als zuzuschlagen. Ne? Wie eine Wespe, die auch nur stechen kann ab einem bestimmten Punkt.
Ach, jetzt mach jetzt mal keinen undifferenzierten Hass gegen Wespen hier an dieser Stelle.
Nein, um Gottes Willen.
Ich finde das immer sehr traurig. Ich bin ein großer Freund dieser Tiere. Ich mag das, wenn die mich besuchen, wenn ich irgendwo esse, dann kriegen sie immer was von mir und dann beobachte ich die immer, wie sie das dann mit ihren kleinen Kauwerkzeugen in Stücke schneiden und sich komplett übernehmen und dann versuchen, damit wegzufliegen. Ich finde das super süß. Und letztens als ich in Gera war, habe ich eine Hornisse gefunden. Die lag am Boden, weil es schon relativ kühl war.
Ich wollte gerade sagen, die fallen gerade runter, ja.
Ja, und ich dachte, ich könnte sie vielleicht irgendwie zumindest an einen Sonnenplatz setzen.
Hast dir deine Jacke angeboten, oder?
Nee, ich habe sie mitgenommen, ich habe die Hornisse mitgenommen und wollte sie auf einen Sonnenplatz setzen, aber es gibt leider keine Sonne in Gera.
Wem sagst du das? Wem sagst du das? Es gibt keine Sonne in Gera, da haben wir doch schon den Podcast-Titel.
Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle sei gesagt, es ist so ein bisschen auch darauf bezogen, dass ich Mike ein Bild aus Gera geschickt habe, wo ein Fußballspruch, ein sehr aggressiver Fußballspruch gegen Jena drauf zu lesen war.
Ist in Gera allerdings krass, ne? Weil das ist natürlich eindeutig Jena-Land. Aber passiert, es gibt auch da Verirrte.
Ja, es war auch sehr groß, in großen Buchstaben an einer sehr präsenten Stelle geschrieben. Also ich fand es schon heftig. Vor allem, wie war das? Irgendwie in Schlachten, ne?
Zeiss Schlachten, Ausrufezeichen.
Ja,
vielleicht hat da auch nur jemand Probleme mit seinem Optiker gehabt. Man weiß es nicht. Also,
ja, vielleicht war das auch ein Statement gegen Kriegsproduktion. Ne? Also gegen die Optiken, die da in Kriegsgerät verbaut sind. Das ist quasi
ein friedensschaffender
Aufruf zum Schlachten.
Ja, also ich finde wirklich auch immer krass, dass da Zeiss auch sehr, sehr präsent ist. Ne? Also die haben ja wirklich auf irgendwelchen Panzern die Optiken oder so. Ist wirklich krass lesbar das Zeiss-Logo drauf. Ne? Also jen Optics oder so, die da auch ordentlich produzieren oder irgendwelche anderen Zulieferer von Rüstungstechnik, die lassen ihre Logos da eher außen vor. Ne? Bei Zeiss prangt das ordentlich drauf. Also zumindest bei denen, die ich im Panzermuseum gesehen habe. Ich habe jetzt natürlich keinen modernen Leopard A6 oder so mal im Kampf auf mich zufahren sehen. Weiß ich nicht, ob da auch Zeiss-Logos dran sind.
Ja, du betrachtest mich auch gerade durch eine Zeiss-Linse.
Oh, Wahrscheinlich, ja.
Das funktioniert halt, wenn das dran steht, weißt du, aha, da sieht man mehr. Müssen wir kaufen.
Ja, ist ja.
Die also, Marke hat sich auf jeden Fall sehr gut etabliert, sei es jetzt nun für Kameratechnik als auch scheinbar für.
Ja, ja, ne, das ist ja im Ganzen. Aber um nochmal eine Lanze für Gera zu brechen, ne, es ist nicht nur Scheiße dort, ne? Es ist schon eine coole Stadt auch. Also ich habe da meine ersten Metal-Club-Konzerte gesehen, Sodom, Tankard, Creator mit Biohazard zusammen. Das sind schon coole Erinnerungen. Ne? Unsere T-Shirt-Druckerei ist dort. Herzliche Grüße an die Leute von Under Pressure. Ich finde, es gibt auch schöne Seiten an Gera, muss man das ehrlich
stimmt.
so sagen.
Das stimmt. Und Gera fehlt halt einfach das Meer an Leuten. Ne? Also das ist halt einfach eine Stadt, die zu leer ist, als dass es richtig.
Dass eine Stadt von der Größe jetzt keine Fachhochschule oder Universität hat oder so, das merkt man schon sehr im täglichen Stadtbild, im kulturellen Bild. Ne? Also dass da, dass man als Jugendlicher in Gera zur Ausbildung eher wegzieht als hinzieht, das merkt man schon. Ne? Und am Landgericht Gera habe ich auch einen Ausbildungsabschnitt gemacht. War auch ganz lustig eigentlich.
Ja, also was ich sagen kann, ist beispielsweise, dass man da überraschend gut essen kann in Gera. Ja, da gibt's beispielsweise, das hab ich nicht ausprobiert, aber das sah auch sehr einladend aus, gibt's auch ein französisches Spezialitätenrestaurant, das sehr urig gemacht ist. Das werde ich mir vielleicht mal irgendwann zu Gemüte führen.
Okay.
Aber allerdings musst du da, glaube ich, vorbestellen, weil die Nachfrage in Gera vielleicht nicht groß genug ist für sowas.
Okay.
Ja, und gibt es natürlich wahnsinnig tolle Stadtvillen und Stadthäuser. Ja. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und so Richtung Stadtwald kann man auch schön spazieren gehen.
Ja, das ist also gerade, wenn man da hinten Richtung, wenn man die Landstraße Richtung Saalfeld dann wieder fahren will, Gera.
Hat schon schöne Ecken. Also es fehlt halt an Leuten.
Genau, ja, da hinten gibt's sehr, sehr schöne Villen. Ja, muss man ehrlich, also dass Otto Dix sich da wohlgefühlt hat damals in der Stadt, die ja da noch floriert hat, das kann man schon verstehen. Also durchaus. Und ist ja nach wie vor eine der größten Städte in Thüringen, ne? Also.
Wie viele Einwohner hat Gera überhaupt?
Keine Ahnung, ich glaube, die hatten bestimmt mal über 100.000. Lass mich mal googeln. Ich schau mal. Gera hat jetzt aktuell 93.634.
Ah, das wäre natürlich.
Stand Ende 22.
Das wäre natürlich sehr wichtig, diese 7.000 Leute mehr zu haben, ne?
Ich sage ja also von der Universität, ne? Also. Hat natürlich Jena daneben, ne? Ist vielleicht so das Verhältnis wie Halle und Leipzig so ein bisschen, ne?
Aber wenn nee, also das würde ich nicht sagen, weil Leipzig ist Halle ja schon sehr viel weit überlegen. Das
ist Jena aber auch, Gera.
Ja?
Ja, also natürlich ist Halle, Jena und wie viel Einwohner hat Halle?
240.000 ungefähr.
Ja, okay. Also da ist Halle, Jena schon auch weit überlegen. Natürlich ist das ein Kampf auf einem anderen Niveau, Halle und Leipzig, als in unserem kleinen Thüringen. Ne? Wir sind ja nur so ein Bratwurst-kochendes Dreckloch geografisch gesehen.
Da steckt der alltägliche Kampf ja schon im Ringen. Ne?
Ja, ja. Und jetzt habe ich meine Thüringer Verdienstmedaille richtig in Dreck geschubst, wenn ich die jemals haben sollte. Oder dafür in Betracht gezogen werden sollte, Thüringen als Dreckloch zu bezeichnen.
Nee, es ist. Du willst doch lieber den Schlüssel zur Stadt Weimar, oder?
Der Schlüssel, das ist halt normalerweise, hätte man in einer Stadt von der Größe als, wie soll man sagen, halbwegs kulturell wahrnehmbarer, gebürtiger Bürger schon eine Chance dazu. Goldenes Buch oder Schlüssel der Stadt oder irgendwas, aber in Weimar trittst du da natürlich gegen Konkurrenz an von weltweiten höchsten Politikern und Königshäusern, Würdenträger, Wissenschaftler, Prominenz. Also in Weimar gibt es da keine Chance. Ne? Also
ja, und deshalb. In Halle gibt es da keine Konkurrenz, habe ich das Gefühl.
Da wirst du irgendwann mit Paul Biedermann zusammen mal zum Empfang eingeladen und dann.
Hat der schon eine Ehrung der Stadt bekommen, bestimmt, oder?
Also ganz ehrlich, so viel wie der für das Vereinsleben der Stadt macht, das wäre auf jeden Fall allerhöchste Zeit. Ne?
Ja.
Aber es werden dann natürlich irgendwelche Rotary Members und Lions Club Heinis und so sowas das eingeladen. Ist der Punkt, ja. Leute, die jetzt ganz, ganz grundehrlich die tägliche Arbeit machen, ohne große Wahrnehmbarkeit und mit einem Netzwerk in Richtung Rathaus dahinter. Es ist schon ein bisschen schwieriger. Ne? Aber deshalb, man weiß, also, aber HSB kommt ja offiziell aus Saalfeld. Da stehen die Chancen vielleicht nicht schlecht, dass eines Tages mal eine kleine dreckige Gasse nach uns benannt wird oder so.
Ja, wie ist die aktuelle politische Situation in Saalfeld?
Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nur, dass sich Kraftklub gemeldet hatten und hatten gefragt, ey, was ist in Thüringen, wir brauchen mal, wo ist eine Stadt, die es echt mal nötig hat, irgendein Nazi-verseuchtes Dreckloch, wo man mal ein Zeichen setzen könnte, wo man mal eine Clubshow spielt, und unter den Städten, die wir ihn genannt haben, haben sie Saalfeld gewählt und haben da im Clubhaus gespielt. Aber ist natürlich immer noch wunderschöne Umgebung in Saalfeld, leben auch tolle Leute. Es gibt eine sehr, sehr aktive Metal-Szene in Saalfeld, die auch coole Shows macht. Saalfelder Metal-Stammtisch und so, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber Saalfeld hat auch schon immer ein großes Nazi-Problem. Ne? Das muss man ganz, ganz ehrlich so sagen.
Wo wir gerade von schönen und weniger schönen Orten in Thüringen sprechen,
ja,
möchte ich das mal ganz kurz für schamlose Werbung nutzen. An okay. dieser Stelle. Ja, weil ein schönerer Ort in Thüringen, den man besuchen kann, ist natürlich das Sternklang-Festival 2024.
Im wunderschönen Kranichfeld.
Auf der noch viel wunderschöneren Niederburg. Vom 6. bis 8.6. 2024. Und der Vorverkauf ist seit vorgestern gestartet.
Hm.
Ja, unter anderem werden Fersengold zugegen sein.
Lacrimas Profundere habe ich gesehen.
Ja, ja. Die habe ich.
Gut, super Band.
Die höre ich seit meinen Tagen als trauriger Teenager.
Okay.
Und habe sie noch nie live gesehen.
Echt nicht?
Noch nie. Keine Ahnung, okay. wie das nicht möglich war. aber ja, deswegen, das ändere ich mal nächstes Jahr. Ja, tatsächlich ist mein zweiter Headliner und mein zweiter Co-Headliner, die sind noch gar nicht released, also da kommt noch einiges.
Schön.
Zum Line-Up dazu. Also ich denke, da müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Und das Interessante ist, da gab es letztens einen Artikel in der MZ. So, das ist ja die Mitteldeutsche Zeitung. Das ist jetzt ein Blatt, das man jetzt nicht so oft zitiert hier in diesem...
Kann auch Motorenwerke Zschopau heißen.
Das, ne? Das stimmt, ja genau, das stimmt. Dass man jetzt nicht so oft zitiert hier in diesem Podcast. Es ist nämlich so, es gibt seit... eigentlich genauso lang wie mein Festival gibt es in Merseburg den Versuch, auch ein riesengroßes Mittelalter-Festival zu etablieren. Aha. Nur mit dem Unterschied, dass da der kommerzielle Betreiber von der Stadt querfinanziert wird.
Okay.
Und die investieren im Endeffekt, also die kaufen eigentlich alle großen Mittelalter-Bands jedes Jahr ein.
Ja,
also
ja.
In Extremo, Schandmaul, Faun, so alles, was es an großen Bands in dieser Szene gibt.
Mhm.
Dann stellen die sich da mit ihrer Bühne in den Schlosspark und dann kommen da so viele Leute wie kommen. So. Ja. Der Witz daran ist, die Stadt muss zusätzliche 250.000 Euro nachreichen, weil das Konzept so unterirdisch funktioniert.
What the fuck?
Ja. So, da gibt's jetzt eine veritable Krise diesbezüglich.
Landesrechnungshof bitte übernehmen.
In Merseburg, weil die Ticketpreise sind für ein Fest, das eigentlich für die Stadt ist, die Besucher jetzt schon viel zu hoch. Ne? Also da gehen Merseburger gehen da nicht hin, sondern das ist halt überregional. Aber da das von der Stadt finanziert wird für Merseburger, ist das halt ein großer Witz. Gleichzeitig auch noch die Konkurrenz so. Also du hast ja absolute Wettbewerbsverzerrung. Und da das ein professioneller...
Hat das mal jemand wettbewerbsrechtlich durchleuchtet? Also aus Sicht des Veranstalters klingt das ultra clever für das, mich. Das ist nur aus Sicht der Stadt total bescheuert.
Das ist natürlich, wie gesagt, das ist aus der Sicht der Stadt total bescheuert. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist denn das denn überhaupt möglich mit der Zahl von Besuchern? Ich meine, da kommen 3000 Leute hin oder so. Das ist jetzt nicht wenig besucht. Aber wie ist denn das möglich, das zu finanzieren? Bin ich so blöd beim Geschäfte machen und beim Planen eines Festivals? Aber offensichtlich bin ich mit dem, was ich mache, um vieles effizienter, wenn die bei der Summe von Tickets auch noch 250.000 Euro Bezuschussung brauchen. Wir bauen das ja über Jahre jetzt sukzessive auf, ruhig, ohne Hass, sage ich mal. Und ich halte das für langfristig nachhaltig die einzige Möglichkeit, eine Veranstaltung zu etablieren. So, und dieser Versuch, dann auf Kosten des Steuerzahlers da so ein Ding hinzubasteln, und zwar mit Hintergrund eines kommerziellen Veranstalters, finde ich krass einfach. Und das ist jetzt mir erst so klar geworden durch diesen MZ-Artikel, wo auch dieser Streit innerhalb der Bürgerschaft Merseburgs mal aufgezeigt wurde, weil ich bin bisher davon ausgegangen, das ging direkt von Seiten der Stadt aus und dementsprechend eine Sache, die auch von der gesamten Stadt und von der Bürgerschaft da irgendwie getragen wird.
So, ging aus dem Artikel auch hervor, ob der Veranstalter an den Verlusten beteiligt ist oder macht der Gewinne bei dem Festival?
Das kam in dem Artikel so nicht heraus.
Weil das wäre ja, klingt für mich nach FDP-Stadtrat, ne? So den Defizitsozialismus, ne? Solange, wenn Miese gemacht werden, zahlt der Staat.
Na, Gewinne, und,
Gewinne werden ins private Täschel geschaufelt. Weiß ich nicht, also das wäre natürlich noch fair und in Verträgen öffentlich-rechtlich gestrickt müsste es natürlich eigentlich so sein, dass jetzt der Landesrechnungshof nicht hustet oder so, oder die Kommunalaufsicht auch in dem Fall, dass dann natürlich Verluste gleich geteilt werden.
Ne? Ja, und da gibt es wohl noch so ein Schlosshoffest, oder es gibt quasi zwei Veranstaltungen gleichzeitig, weil das so eine Art Stadtfest-Situation ist. Und das ist wohl auch komplett kannibalisiert durch diese große Mittelalterveranstaltung. Also zu dieser Veranstaltung ist quasi dann gar keiner groß erschienen. Und es ist wohl auch so, dass die Merseburger selbst diese Veranstaltung auch deswegen boykottieren, weil es wohl zu teuer ist alles. Und ich finde, wenn man das schon für die Stadt macht, muss es eben in einem Rahmen sein, dass es preislich für alle akzeptabel ist. Also Merseburg, falls ihr es besser machen wollt, ruft mich an.
Oh, okay, ja, das können wir dann mal so stehen lassen. Naja, dann,
okay, ich werde jetzt meine persönliche Vendetta an dieser Stelle mal abbrechen.
Du, das kam überhaupt nicht so rüber wie ein persönlicher Brass. Nein, also ganz und gar nicht. Das war schon eine verschlossene Körperhaltung. Jetzt sitzt er hier mit verschränkten Armen.
Ich lächle und zeige Zähne, Mike.
Wobei, ja, genau. Es ist eher Zähne zeigen als lächeln. Also, aber egal, du, ich verstehe dich da völlig. Ich habe ja auch schon mal, man hat manchmal das Gefühl, man ist einfach der Dumme, der es irgendwie ehrlich macht und alle anderen sind schlauer. Ich habe ja auch schon mal die Situation geschildert. Wir saßen auch mal als Band im Flugzeug auf dem Weg nach Japan und da waren noch schwedische, belgische und französische Bands dabei. Wir waren die einzigen, die ihre Flugtickets selber bezahlt haben. Alle anderen hatten das von ihren Kommunen, Bundesländern oder vom Staat, Bundesstaat selber bezahlt bekommen.
Goethe-Institut, Mike. Goethe-Institut.
Ja, ist mit englischen Texten immer ein bisschen schwierig.
Stimmt.
Ne? Goethe hat nicht allzu viel Englisch publiziert. Ja, ist halt, naja. Aber klar, es gibt immer irgendwelche Fördertöpfe oder irgendwelche halbgaren Kammerorchester, die da ein bisschen am Cello rumsägen, so die dritte, vierte Liga international, ne, die werden da gefördert und sonst wohin geschickt mit deutschem Steuergeld. Und der deutsche Rock, bleibt auf der Straße liegen und wird nicht gefordert. Ja, ist so.
Also, Moment, stimmt doch gar nicht. Pur hat jetzt ein eigenes Musical.
Mit staatlicher Förderung?
Das kann ich dir nicht sagen, aber sie wären doof, wenn sie es nicht machen.
Also man würden, muss oder? Ganz ehrlich sagen, der Musical-Markt ist schon erfrischend wenig staatlich reguliert. Ne? Das sieht man natürlich auch an den Ticketpreisen, die im Vergleich zu Theatertickets es vierfache kosten.
Aber das ist schon, also das finde ich tatsächlich ganz schön skandalös, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass man eben diesen extremen Wasserkopf bei Theater und orchestralen Projekten hat und das dann nicht Hochkultur genug ist, um es fördern zu können.
Natürlich, ne? Klar, also ich sag ja auch, ne? Also
wenn ihr beispielsweise ein Ticket zur Oper kauft, ja, und das kostet 50 Euro, dann kostet das eigentlich 150 Euro, weil der Ticketpreis ist ein Drittel von dem, was es eigentlich kostet. Der Rest wird bezuschusst. Na, wenn das jetzt keine freie private Produktion ist, sondern an einem staatlichen Haus. Ne? Das
daran krass, will ich ja jetzt gar krass. Nichts rumkritisieren. Es kommt ja gleich Hasko Weber aus dem Nationaltheater hier an meinen Rücken gesprungen über den Hof.
Nee, du willst noch das Goldene Buch der Stadt Weimar. Ich weiß, du musst bei sowas vorsichtig sein.
Du, ich weiß, keine Ahnung, wenn Theater, ich rede jetzt nicht vom Nationaltheater Weimar, wenn Theater hier irgendwelchen Quatsch hier, Gräfin Mariza und irgendwelche Vivaldi-Sachen oder sowas macht, wo auch das Publikum kommt und was Geld reinschwemmt, nehmen die natürlich auch damit Geld ein, um wirklich experimentelle Sachen zu machen, die ja im Theaterkontext schon auch wichtig sind und auch mal bahnbrechend sein können und das Ganze vorantreiben. Das will ich gar nicht kritisieren. Ich würde eher sagen, es soll dann in den, in Anführungsstrichen, kommerziellen, öffentlichen Sektor auch Geld fließen. Ne? Nicht dort weniger, sondern dort auch Geld. Darum ginge es mir eher, wenn ich so eine Diskussion aufmache. Nicht um weniger Geld für Theater oder so. Ne?
Nee, es geht ja auch darum, dass man Sachen fördert, wo Menschen von sich aus auch hingehen wollen. Ne? Also ich bin auch ein großer Fan von Symphoniekonzerten und Oper, so ist es nicht. Aber ich finde es einfach sehr, es ist halt nur sehr punktuell, wo diese Förderung sehr großräumig stattfindet und an manchen Punkten halt gar nicht, weil es aus einer kulturellen Ignoranz oder so nicht.
Das stimmt. Also es ist auch sehr institutionalisiert dann eben schon, ne? Und das ist ja auch in der, wenn man mal so sich die deutsche Förderlandschaft anschaut, das sind ja auch Sachen, die, deshalb wird ja von der öffentlichen Hand heutzutage Fördermittel werden kaum noch als institutionelle Förderung ausgereicht, ne? Weil dadurch eben auch ein Anspruch auf Förderung entsteht. Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen, es werden Vertrauenstatbestände gefördert und der Staat kommt aus dieser Förderung dann auch gar nicht mehr raus, ne? Mhm. Also du musst jetzt zum Beispiel, mal ein kleiner Exkurs ins Fördermittelrecht.
Sehr spannend.
Du kannst fördern. Zum Beispiel, sagen wir mal ganz hypothetisch, du willst in der Stadt ein Mittelalterfestival aufziehen und beantragst da bei der Stadt Förderung dafür. Dann kann die Stadt sich überlegen, okay, fördern wir das institutionell oder fördern wir das als Projektförderung? Und in 100% der Fälle heutzutage, wenn die Stadt sich entschließt, sowas zu fördern, wenn sie dafür Förderrichtlinien hat, Fördermittel und diese ausreichen kann und so weiter, wird die das als Projektförderung machen, nur für dieses Projekt zu einer bestimmten Laufzeit mit bestimmten Verwendungsnachweisen, die gebracht werden müssen. Also zum Beispiel muss ja nachgewiesen werden, dass da der und der Zweck gefördert wurde, die und die Leute eingeladen wurden, die und die Leute kamen und so weiter, es diesen und diesen Effekt hatte oder so. Und dann kann man da sowas fördern. Aber das ist da ganz, bei der ganzen jahrhundertelang fast schon Theaterförderung und so weiter, ist das nicht der Fall. Das ist keine Projektförderung, das ist einfach stinknormale institutionelle Förderung. Die stehen jedes Jahr wieder da, halten die Hand auf. Und der Staat ist sozusagen verpflichtet, das zu tun, weil da ein Förderanspruch fast drauf besteht, sozusagen. Deshalb gibt es ja auch immer so große Wellen, wenn da mal im Haushalt irgendwelche Fördermittel eingefroren werden sollen oder jemand fragt, na, können wir da nicht hier mal das Symphonieorchester von Dorf A mit dem Symphonieorchester mit Dorf B mal zusammenlegen, um ein bisschen Geld zu sparen. Die können doch da die Wagner-Oper genauso spielen und begleiten. Da raschelt es dann immer im Karton.
Wusstest du, dass das Bayreuther Festspielhaus ausschließlich für diesen Zweck existiert und dort nichts anderes stattfinden darf?
Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja interessant. Aber es ist, ich weiß nur, diesen ganzen Bayreuth-Wagner-Kosmos, da kann man echt eine Seifenoper drüber drehen. Ne? Also was da so stattfindet, auch an familieninternen Intrigen. Also hier in Weimar, wir sind ja jetzt nicht ganz ungeschädigt von diesem Clan. Ne? Also Nike Wagner hat ja hier auch lange Zeit das, ich glaube, das Kunstfest verantwortet. Mit großen und nicht so großen Leistungen ihrerseits. Könnte man eigentlich auch mal ein schönes Video drüber drehen, was kein Schwein interessiert.
Vielleicht kann ich es ja staatlich finanzieren lassen. Sollte ich zu Funk gehen?
Geh doch mal.
Ja, das ist so der Punkt. Also
beim Bayerischen Rundfunk würde ich nicht nach Fördermitteln fragen.
Wäre ich bei Funk, könnte ich natürlich, das wäre ein Vorteil, könnte ich natürlich auch solche Themen betrachten, wo mir danach jedweder Werbekunde sagen würde, hier, nie wieder mit dir. Ne? Das ist halt so ein Punkt. Ne?
Ja, das stimmt.
Da könnte man sich auch mal mit den Bayreuther Festspielen auseinandersetzen.
Interessant.
Wir sind in ganz schön interessanten Bereichen gerade abgedriftet, Mike.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch mal über Fördermittelrecht rede irgendwie.
du glänzt immer dann am stärksten, wenn die Situation spontan
auf dich zukommt. Wenn das Licht am dunkelsten ist, gell? Nee. Wenn die Situation wohin kommt, sorry.
Na, wenn man spontan an so einem Thema vorbeischrammt.
Ach so.
Dann bist du so aktiviert und dann geht's los. Zack, juristisches Wissen, hier, nimm.
Ja, das war jetzt eher, das Land habe ich gar nicht auf der Uni so sehr gelernt. Das ist jetzt eher so Wissen, was ich aus dem Ministerium.
Das Straßenwissen.
Straßenwissen aus der Thüringer obersten Behördenlandschaft, ja, genau.
Naja, so, wie gesagt, im Namen Thüringen steckt Ringen drin. Da tut der Kampf.
Door Wrestling.
Ne, der Kampf.
Der englische Name für genau. Thüringen.
Door Wrestling.
Door Wrestling. Ja. Kanntest du noch nicht?
Nee, aber das ist natürlich, ich habe vorhin schon so drüber nachgedacht, ob das nicht irgendwie lustig ist. Aber auf Englisch, auf Englisch wird es dann tatsächlich lustig. Ja,
ja, I'm from Door Wrestling. Germany.
Geil. So, ja, ja. Mike, ich erwarte natürlich auch noch einen kulturellen Beitrag von dir heute.
Ja, ist es gar nicht so schlecht, dass wir schon so lange gelabert haben. Ich habe eine sehr, sehr interessante Person, allerdings wird das jetzt nicht so ultra ausschweifend werden. Das ist eher so ein Denkanstoß, dann sich vielleicht mal mit der zu beschäftigen. Und zwar geht's mir heute, die hat einen schönen zweiten Vornamen, die Dame. Ich habe natürlich mit deiner Anregung das letzte Mal heute mich für eine Frau entschieden, weil du ja auch angekündigt hast, dass wir uns jetzt mal endlich den zahlreichen erwähnenswerten Frauen in unserem Kundinnen-Service zuwenden wollen. Judith Love Cohen heißt die. Hast du von der schon mal was gehört?
Ich fürchte nicht.
Das ist eine richtige New Yorkerin, die ist am 16. August 1933 in Brooklyn geboren. Mhm. Ist schon früh in der Schule durch sehr, sehr gute Leistungen in Mathematik aufgefallen. Und hat schon in der fünften Klasse oder so es überliefert. Nö, hatte sie quasi fast für die ganze Schule schon die Mathe-Hausaufgaben immer gemacht oder so. Ne? Also war richtig gut. War natürlich zur damaligen Zeit schwierig für Frauen in solchen MINT-Fächern unterwegs zu sein. Ihr Traum war immer Astronomie zu studieren, aber das war damals noch nicht so das Milieu dafür. Deshalb hat sie sich entschlossen, Mathematiklehrerin zu werden.
Das ist natürlich auch eine sehr, sehr enttäuschende Entscheidung für jemanden, der mathematisch so ein Überflieger ist, ne?
Ja, also mich erinnert das so ein bisschen an die DDR-Zeiten, ne, wo auch viele Leute, die sich für Biologie interessiert haben zum Beispiel oder die Arzt, Medizin studieren wollten oder denen ist dann eher so auch der Weg geblieben, naja, studiere ich es halt irgendwie auf Lehramt, ne? Das wird gebraucht, da wird es mir erlaubt. Und das soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als ob Lehrer irgendwie ein Abfallberuf ist, um Gottes Willen, aber erzeugt natürlich auch eine Lehrerschaft, bei der nicht jeder 100% die Passion für den Beruf hat, weil er unbedingt Lehrer werden wollte, ne? Sondern ein Biologe, der eigentlich Biologe werden wollte und dann Biologielehrer geworden ist schon was anderes als ein Biologe.
Ich würde behaupten, solches Lehrpersonal hatten wir auch. Und da ist es immer sehr schwierig, den Erwartungen gerecht zu werden. Ja, weil die fachliche Anforderung ist dann teils so hoch, auch im Vergleich zu Kollegen und Kolleginnen, dass es dann schwierig wird, als Schüler da wirklich anzudocken. Also in Bio war das tatsächlich mal so, das war sehr schwierig für mich, weil ich eigentlich immer ein sehr großer Freund des Biologieunterrichts war. Und dann hat man dann eine Lehrerin, die scheinbar eher von der wissenschaftlichen Seite daran gegangen ist. Das hat dann meinen Horizont leider überstiegen. Da bin ich dann erstmal ein bisschen zurückgefallen. Musste mich dann wieder hochkämpfen. Dann nur noch eine 2 am Ende.
Also wie gesagt, ich habe mein Leben lang auch in Mathematik eine 3- gehabt oder so, bis ich dann den richtigen Lehrer hatte. Shoutouts an Herrn Koch. Da hatte ich dann nur noch 1 in Mathe.
Ne? Was?
Ja.
Echt?
Ja. Krass. Da hat es dann irgendwie geschnackt. Im Grundkurs natürlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was im Leistungskurs geworden wäre, aber ich glaube, ganz untergegangen wäre ich da auch nicht. Also war schon. Auf jeden Fall hat Judith Love Cohen, ich finde das super, zweiter Vorname Love.
Es wäre total cool, wenn sie jetzt jemanden kennenlernen würde, der Cohen heißt.
Cohen. Cohen. Ah nee, hat nichts mit den Cohen-Leuten zu tun, die man so aus der Kultur oder so kennt. Ne? Also
Es wird eine mathematische Geschichte, das habe ich jetzt schon verstanden.
Wird eine mathematische Geschichte, ja, sie wird den Weg weitergehen, auf jeden Fall. Hat ein Stipendium vom Brooklyn College bekommen.
Und lass mich raten, es geht dann am Ende, gibt es diese Entwicklung Richtung Astronomie doch, weil du es jetzt schon so angeteasert hast.
Ja, könnte sein, lass mich erzählen.
Entschuldigung.
Sie hat dann mitbekommen, auf der Uni Ingenieurwissenschaften dort gibt und hat sich dann darauf spezialisiert. Die ist dann auch später an die University of Southern California gewechselt, hat dann ihr Bachelorstudium und ihr Masterstudium abgelegt, hat dann dort in den kompletten Studiengängen, hat sie später erzählt, jeweils eine einzige Studienkollegin irgendwie gehabt. Also zur Durchsetzung von Frauen in solchen Studiengängen ist das natürlich auch nicht so viel gewesen damals. Da war man schon absoluter Exot. Ne? 1957 war Bachelor, 1962 hat sie ihren Master abgelegt, wie gesagt, University of California.
Ja, ist aber eine krasse Zeit.
Was sagst du?
Das ist schon eine krasse Zeit, dass das in den 50ern dann dieses Studium durchzuziehen. Also Ende der 60er hat sich da sicherlich einiges verändert, aber in den 50ern da bist du ja wirklich eine Vorreiterin gewesen, so in diesen Bereichen, denke ich.
Ja, total. Aber und das ist, also mich erstaunt das auch heute immer noch. Ne? Also wenn man diese ganzen Statistiken sieht und so, Mädchen sind in Mathematik und Physik und so weiter überhaupt nicht weniger begabt als Jungs, aber trotzdem wird das immer noch so, heute noch in Ingenieursstudiengängen und so weiter auf der Uni, schau da mal rein. Also wenn du da irgendwie männliches Nerdtum irgendwie sehen willst, das sind ja das die Top-Studiengänge. Ne?
Aber es kann ja auch einfach damit zusammenhängen, wer sich am Ende für was mehr interessiert. Ja, also die Leistung mal unbesehen. Vielleicht kann man das und hat aber andere Interessen einfach. Also geht ja auch. Ne? So würde ich das, so eng würde ich das gar nicht sehen dahingehend.
Ja,
also die Mathematik-Pros bei uns in der Klasse waren auch die Mädels tatsächlich.
Ah, okay. Ja, klar. Also,
aus meiner schulischen Erfahrung kann ich das nicht bestätigen und Mathe war auch immer meine Schwäche. Also ich habe da auch nur, es ist die 1-3 auf meinem Abi-Zeugnis tatsächlich.
Ja, also ich finde es halt nur krass, wie das immer so von außen aufgesetzt wird, ne? Und viele Mädchen in ihrer Entwicklung vielleicht auch einfach glauben, dass Mathematik nichts für sie ist und sich da von Anfang an nicht interessieren, ne? Weil das bei
ich
vielen Leuten.
Ich finde, Mathematik ist generell nichts für Menschen, aber das.
Wow. Also du, ich glaube, wenn man Mathematik richtig gut kann, ist das ein ultra simples Betätigungsfeld, weil man.
Wow.
Man muss nicht.
Das schließt sich mir so überhaupt nicht. Ich weiß, man das muss ist so nicht weit weg von meinem Verständnis.
Ey, stell dir mal vor, du hast eine Rechenaufgabe, die du kapierst, da gibt's ein Ergebnis, Punkt, zwei Striche drunter, Arschlecken, was zu beweisen war.
Eine Textinterpretation,
ein Gedichtschreiben und so weiter, was das für ein Kampf von Scheitern, von Nachdenken, von neuer Hoffnung schöpfen, von Zusammenstürzen und dann am Ende keinen Erfolg damit haben, wo es nicht richtig oder falsch gibt.
Alle menschlichen Emotionen verbunden in einer Aufgabe. Ist das nicht perfekt? Das ist perfekt, Mike. Hm. 15 Punkte Leistungskurs in Deutsch. 9 Punkte in Mathe. Hm. Weißt du, auf welcher Seite ich stehe?
Absolut, du. Ich stehe auf der gleichen Seite, weil mir Deutsch und Sprachen und ja, wie soll man sagen, geistige Fächer immer leichter gefallen sind als naturwissenschaftliche Fächer, aber ich stelle mir das trotzdem, wenn du diesen Durchblick hast in Physik und Mathe und das ergibt alles Sinn, zwei Striche drunter und es gibt keine Diskussion, stelle ich mir wahnsinnig einfach vor.
Meine Lösungswege waren immer richtig und die Ergebnisse waren falsch. Ich habe das nicht begriffen. Es ist mir bis heute ein Rätsel, was da passiert ist. Ich habe jahrelang Nachhilfe genommen. Es hat nicht gefruchtet.
Ich kann dir nicht helfen. Nee. Ich kann dir da nicht helfen. Auf jeden Fall hat sie auch schon während ihrer Studienzeit ist ja auch schon Mutter geworden, ne? Und hat sogar noch Abendkurse besucht in Elektroingenieurswesen und so weiter. Also hat Ultra Gas gegeben. Also es war nicht nur so eine Nerd-Tante, die jetzt irgendwie sich darauf spezialisiert hat und deshalb als Frau Erfolg hatte, weil sie sich eigentlich wie ein Mann verhalten hat, sondern die war auch Ehefrau und Mutter nebenbei sozusagen noch. Ne?
Also
und
das auf einer schwereren Stufe durchgespielt sogar.
Sie hat dann angefangen zu arbeiten bei den Space Technology Laboratories und später bei TRW Incorporated. Ab 2000 Northrop Grumman, das lässt natürlich das Herz von jedem Militärtechnik-Heini wie mich höher schlagen, wenn er den Namen Northrop Grumman hört, weil die haben wahnsinnig krasse Flugzeuge gebaut und Raketen und so ein Zeug. Also auch.
Also sie ist dann in die Militärindustrie gegangen?
Nein, das nicht. Northrop Grumman war auch in den Weltraumprogrammen ordentlich unterwegs. Ne? Also das ist eine Riesenfirma und heute sind noch viele der landläufig bekannten Kampfflugzeuge, die du kennst, auch von der Firma. Ich sag nur, also viele ikonische Flugzeuge und so wurden da auch entwickelt. Nur dieser Name Northrop Grumman, der ist mir da aufgefallen. Und dort hat sie auch bis zu ihrer Pensionierung gearbeitet. Was sie so besonders macht, für mich, was ich interessant fand oder einen bemerkenswerten Twist so in ihrem Schicksal. Also sie hat da an Programmen auch gearbeitet, also an dem Orientierung und Lenkungssystem von der Minuteman-Rakete zum Beispiel. Also wem das nichts sagt, die Minuteman-Rakete, die bildet heute noch das Rückgrat der Nuklearstreitkräfte von USA. Also das sind Interkontinentalraketen, die einfach Atomsprengköpfe ins Ziel bringen. Das ist jetzt auch nicht ganz ohne. Ne, hat glaube ich auch an Bodenstationssachen später noch fürs Hubble-Teleskop hat sie mitgearbeitet, da riesengroße Leistungen gehabt. Auch an Systemen für Satellitennavigation, Relay-Systems und so weiter hat sie da mitgearbeitet. Und sie hat auch an relativ unbedeutenden Seitensträngen rumprogrammiert im Apollo-Programm, bei der Mondlandung und so weiter. Also unter anderem hat sie da das Abort Guidance System hat sie da programmiert und das wäre eigentlich nie vielleicht jemandem groß aufgefallen, bis Apollo 13 kam. Die Katastrophe, als da der Sauerstofftank explodiert ist und da hat ihre unfassbar gute Programmierarbeit dort im Prinzip allen den Arsch gerettet, weil das war das Abort Guidance System. Ja, wie soll man sagen, Auffangsystem, ich habe da kein richtiges technisches Verständnis dafür, aber das hat dort alle, hauptsächlich den Kosmonauten oder Astronauten, sind es ja, wenn es Amerikaner sind, das Leben gerettet und die Heimkehr ermöglicht, ne? dass sie daran programmiert hat und da auch keine Fehler gemacht hat und so weiter. Und ich fand diesen Twist nur so krass, dass sie da in etwas rumprogrammiert, was vielleicht eigentlich gar nicht nie zum Einsatz kommen sollte in den ganzen Apollo-Programmen. Und bam, auf einmal ist dein Code, deine Lösung, deine Probleme, die du da gelöst hast, das, was die Leute dort rettet, ne? What saves the day, würden die Amerikaner sagen. Also das fand ich schon krass von einer Frau, die eigentlich als Kind ihr Leben lang demotiviert wurde, sowas zu studieren, ne? Und das trotzdem durchgezogen hat.
Hat sie dann auch die entsprechende Ehrung dafür bekommen oder Aufmerksamkeit für diesen?
Die Astronauten haben sich bei der Firma artig bedankt und so weiter. Und ich denke, also es ist natürlich auch so gewesen, es ist ja auch eine Teamleistung gewesen, so ein System zu schreiben, solche Codes zu schreiben. Sie war dann natürlich führend beteiligt und so weiter. Aber sie hat jetzt nicht eine riesengroße staatliche Auszeichnung oder sowas bekommen. Also sie war damals schon noch ein Eisbrecher für Frauen in diesen Programmen und in dieser Arbeitswelt und hat das auch immer so wahrgenommen.
Ne? Eben, das ist ja das Fantastische daran, dass man da einfach auch zeigen kann, hier die entscheidenden Leistungen, nicht nur dieses, ja, sind Frauen sind auch dabei, sondern hier die entscheidenden Leistungen kommen übrigens auch von Frauen so. Das hätte man natürlich ein bisschen.
Und sie war auch eine, wie soll man sagen, hat sich auch kein X von U vormachen lassen. Also sie war auch dreimal verheiratet. Ne? Also hat auch, war auch privat scheinbar relativ selbstbewusst. Hat dann der zweite Ehemann, war ein gewisser Herr Black zum Beispiel. Und mit dem dritten Ehemann hat sie später noch einen Verlag gegründet, wo sie auch Riesenerfolg hatte als Kinderbuchverlegerin.
Ach was, krass.
Und so weiter, also in einem völlig anderen Metier.
Ja, it's not rocket science.
Den Satz habe ich lange überlegt, wo man den irgendwo unterbringen kann. Es ist keine Raketenphysik, aber es ist natürlich in ihrem Fall Raketenphysik, was sie da betrieben hat. Ne? Und sie ist dann auch im hohen Alter gestorben, ne, 2016 in Culver City in den USA. Und ihr Sohn, einer ihrer Söhne, sie hatte vier Kinder, glaube ich, der auch ein relativ renommierter Ingenieur geworden ist, hat dann so beschrieben, hat seine Mutter beschrieben. Und eine Anekdote, die er dann noch beschrieben hat, die will ich natürlich unseren Hörern nicht vorenthalten, im Rahmen des Apollo-Programms war sie schwanger. Und die Wehen setzten ein und sie musste ins Krankenhaus und die hat sich da einen Ausdruck von dem Problem, an dem sie gearbeitet hat, mit ins Krankenhaus genommen. Ne? Und hat da weiter dran gearbeitet. Und tatsächlich ging sie an dem Tag in ihr Büro. Als es an der Zeit war, ins Krankenhaus zu fahren, nahm sie einen Computerausdruck des Problems mit, an dem sie gerade arbeitete. Später an diesem Tag rief sie ihren Chef an und erzählte ihm, dass sie das Problem endlich gelöst hatte. Ach ja, und das Baby wurde auch geboren. Und das Baby...
Oh Mann, Alter.
Das Baby hat sie übrigens Jack genannt.
Oh!
Und ihr Ehemann hieß Black.
Nein! Was? Boah!
Ist die Mutter von Jack Black.
Mike, du hast es wieder geschafft. Ich hatte schon mal gehört, dass die Mutter von Jack Black ziemlich krass gewesen sein soll. Das ist krass.
Schöne Anekdote, ne? Hat eine coole Mom gehabt, Jack Black. Also die anderen Kinder wahrscheinlich auch, aber die Frau war der Hammer.
Boah. Wie bist du jetzt konkret da drauf gekommen? Hattest du das die ganze Zeit im Hinterkopf oder hast du?
Ich hatte es irgendwann mal gelesen und als dann unsere Rubrik aufkam, hatte ich mir das auf jeden Fall auf die Seite gelegt. Also ich hatte nur so ganz dunkel im Hinterkopf die Story. Ich habe das jetzt natürlich alles nochmal nachgelesen. Klar. Und auch ihr ganzer wissenschaftlicher Werdegang könnte man ja noch viel, viel mehr dazu erzählen. Ne? So diese, natürlich ist diese Leistung der Frau nicht, dass sie die Mutter von Jack Black ist, aber es ist natürlich eine Zusatzanekdote, die schon auch bemerkenswert ist.
Ne? Ja, ich finde bemerkenswert, dass da einfach quasi zwei sehr, sehr bekannte, erfolgreiche und einflussreiche Menschen in a row da einfach existieren. So, das ist ja das Spannende daran. Und vor allen Dingen in so unterschiedlichen Bereichen.
Ja, also der Sohn, der diese Story berichtet hatte mit der Geburt von Jack Black, Neil Siegel heißt der, das scheint in der Ingenieurwelt auch kein unbekannter zu sein. Ne? Also das ist jetzt auch nicht irgendjemand. Ist schon krass. Ich hätte jetzt nur nicht so technisches Nerdtum als Elternhaus von Jack Black erwartet.
Aber wie ist es immer, ne? Man nimmt das Gegenteil von dem, was die
Eltern ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Vielleicht machen deine Söhne dann irgendwann auch Rocket Science.
Würde mir gefallen. Also hätte ich kein Problem damit. Also ich, auf jeden Fall hat das bei mir dazu geführt, dass ich mir gestern nochmal Nacho Libre reingezogen habe, mein Lieblings-Jack Black-Film. Und Apollo 13 werde ich mir demnächst auch mal angucken, ja.
Ja, ich hatte jetzt im Sommer endlich mal die Chance, die live zu sehen, Tenacious D. Und muss sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass Jack Black so ein guter Sänger ist. Das ist der absolute Wahnsinn.
Der ist super, ja, ja. Ist ein geiler Entertainer. Ja. Ja. Also ich habe ihn auf dem Festival mal guten Tag gesagt, so, ne, im Vorbeilaufen irgendwie, aber jetzt nicht schon mal größere Berührungspunkte mit ihm gehabt, kenne den auch nur aus der Entfernung. Aber war live immer wahnsinnig unterhaltsam. Naja. Krass.
Tolle gut. Geschichte, Mike. Dankeschön.
Schön. Na dann wünsche ich dir einen schönen Rest der Woche mit hoffentlich weiteren guten Nachrichten à la Wahl in Polen und so weiter. Kann man ja auch wirklich mal gebrauchen.
Ja, das und, war tatsächlich echt mal, also es hat sich wirklich mal positiv angefühlt, sowas zu lösen.
Ja, gut. Alles klar. Mach's gut, mein Guter.
Habt alle eine schöne Woche.
Na, bis dann. Gut. Tschüss. Punkt, zwei Striche drunter, Arsch lecken, was zu beweisen war.